Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger-Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im Rahmen des Anleger-Spezials gehen wir mit wechselnden Experten neben dem volkswirtschaftlichen Blick auf unterschiedliche Kapitalmarktthemen ein. Wir freuen uns erneut über unseren heutigen Gast, Professor Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege bei Bärenberg und Leiter Multi-Asset im Wealth and Asset Management, der mit uns seine Einschätzungen zu den Kapitalmärkten teilen wird. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Nun begrüße ich die beiden heutigen Redner. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Meyer.
Hallo Herr Newe.
Hallo Herr Newe.
Herr Meyer, bei unserem letzten Gespräch im Juni skizzierten Sie uns ein Bild, welches ich einmal kurz zusammenfassen möchte. Sie empfahlen, dass Anleger nicht zu pessimistisch in den Sommer gehen sollten. Aber Sie sagten auch, dass es dennoch schwierig werden könnte und der Markt die Tiefstände nochmals testen wird. Im Grunde haben Sie ja recht behalten, oder?
Ja, Herr Newe, nach den zunehmenden Rezessionsängsten im Juni mit weiteren Verlusten bei Aktien setzten die Märkte im Juli auf eine zügige Wende der Geldpolitik der Fed und preisten Zinssenkung bereits für das erste Halbjahr 2023 ein. Anleiherenditen fielen deutlich, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gar um 1 Prozentpunkt. Die für die Kapitalmärkte so wichtige erwartete Realrendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel von 0,8% auf null zurück. Die Aktienmärkte erholten sich. Begünstigt durch die zuvor pessimistische Stimmung und Positionierung legten globale Aktien von ihrem Tiefstand im Juni um 15% zu. Mit einer zu pessimistischen Positionierung hätte man an dieser Erholung kaum partizipiert. Wir erachteten diese Hoffnung der Märkte auf eine schnelle Wende der Fed aber als verfrüht und rieten davon ab, dieser Entwicklung hinterherzulaufen. Ab Mitte August drehte dann auch das Bild. Robuster als erwartete Wirtschaftsdaten in den USA und hartnäckigere Inflation in Europa bedeuteten, dass die oberste Priorität der Zentralbanken die Bekämpfung der Inflation bleibt. Das machten sowohl Fed-Chair Powell als auch EZB-Direktorin Schnabel auf der Zentralbankkonferenz in Jackson Hole unmissverständlich klar. Die Zentralbanken scheinen verloren gegangene Glaubwürdigkeit wiedererlangen zu wollen und geben der Inflationsbekämpfung den Vorrang gegenüber einer Unterstützung der Wirtschaft, geschweige denn der Märkte. Zinssenkungen für 2023 wurden vom Markt daraufhin wieder ausgepreist. Anleiherenditen stiegen zurück auf die Juni-Niveaus. Die erwartete Realrendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte gar auf knapp 1%. Und Aktien gaben ihre Gewinne weitestgehend wieder ab. Letztlich stehen nach wildem Hin und Her die Aktienmärkte wie auch die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen aktuell in etwa auf dem gleichen Niveau wie zum Zeitpunkt meines letzten Besuchs hier im Podcast gegen Mitte Juni.
Herr Schmieding, wir sprechen ja im Grunde jede Woche, aber wie beurteilen Sie die zurückliegenden Wochen in der Rückschau? Sind Ihre Erwartungen eingetroffen oder gab es doch große Überraschungen?
Herr Newe, die zurückliegenden Wochen waren alles in allem recht durchwachsen. Es ist vieles in etwa so gekommen, wie wir gedacht haben, aber es gab doch auch einige Überraschungen. Ich möchte drei nennen. Zum einen hat sich herausgestellt, dass die Konjunktur in der Eurozone im Frühjahr, im zweiten Quartal, deutlich besser gelaufen ist als gedacht, mit einem Zuwachs gegenüber Vorquartal um 0,8%. Es hat sich gezeigt, dass die Eurozonenwirtschaft eigentlich recht widerstandsfähig ist. Sie hat den Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, sie hat die Lieferkettenprobleme mit China relativ gut weggesteckt im zweiten Quartal. Aber als zweite Überraschung haben wir jetzt einen erneuten kräftigen Anstieg der Erdgaspreise gesehen. Russland hat ja die Nord Stream 1 Pipeline mittlerweile ganz geschlossen. Und diese sehr hohen Erdgaspreise treiben natürlich die Inflation. Sie lassen den Verbrauchern weniger Geld übrig, es für andere Dinge auszugeben. Unternehmen haben höhere Kosten. Das belastet die Konjunktur erheblich. Und als dritte Überraschung ist zu nennen, wie Herr Professor Meyer schon erwähnt hat, dass auch die Europäische Zentralbank jetzt der Fed folgt und aggressiv ihre Zinsen anheben will, was angesichts der derzeit sehr hohen Inflation verständlich ist, was aber natürlich die Rezession, die wir fürs kommende Jahr befürchten und die wahrscheinlich in der Eurozone schon begonnen hat, eher noch etwas vertiefen könnte.
Damit geben Sie mir ein Stichwort. Ihr konjunkturelles Basisszenario für den Euroraum für den kommenden Herbst und Winter ist eine Rezession. Jüngst verzeichneten wir im Euroraum im zweiten Quartal noch ein überraschend kräftiges Wachstum. Erwarten Sie weiterhin eben diese Rezession für die Eurozone und die USA? Und wie tief und dauerhaft könnte sie jeweils werden?
Ja, Herr Newe, wir erwarten weiterhin eine Rezession, die allerdings in den USA relativ milde ausfallen dürfte. Die könnte so etwa zum Jahreswechsel beginnen und dann 2 oder 3 Quartale dauern, vielleicht mit einem Rückgang aufs Gesamtjahr 2023 der realen Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr. Das ist milde. In der Eurozone und in Deutschland treffen uns halt die hohen Energiepreise besonders hart. Das ist in den USA ja nicht der Fall. Wir erwarten hier in diesem Herbst und im Winter einen spürbaren Rückgang der Wirtschaftsleistung, sodass fürs Gesamtjahr 2023 in der Eurozone vielleicht ein Minus von 1,3 und in Deutschland sogar ein Minus von 1,8 Prozent rauskommen könnte. Der Herbst und der Winter, die werden schwierig. Allerdings denken wir auch, dass es sich im Frühjahr wieder stabilisieren kann. Dann haben wir ja den Winter überstanden mit den Gasproblemen vorerst. Und im kommenden Sommer könnte die Konjunktur dann auch in Europa wieder an Fahrt gewinnen, aber eben nicht so sehr, dass der Jahresdurchschnitt des kommenden Jahres positiv aussehen könnte. Nein, da dürfte ein deutlich sichtbar negatives Vorzeichen stehen.
Herr Mayer, wie übersetzen Sie das nun auf die Kapitalmärkte? Oder anders gefragt, was bedeutet dieses Basisszenario für die Aktienmärkte?
Nun, wie von Herr Dr. Schmieding bereits ausgeführt, erscheinen die Rezessionen in USA und Europa zunehmend unvermeidlicher. Wirtschaftsdaten dürften deshalb vorerst weiter schlechter werden und die Gewinnschätzung weiter reduziert werden. Vor 3 Monaten ging der Konsens noch von einem 2022er Gewinnwachstum von rund 10% für die USA gegenüber dem Vorjahr aus. Wir haben damals argumentiert, dass realistischere Schätzungen mindestens 5 Prozentpunkte niedriger liegen dürften. Nach den jüngsten Gewinnrevisionen ist dieses Wachstum nun unter die Marke von 8% gerutscht. Im Rahmen der bald anstehenden Q3-Berichtssaison dürften die Schätzungen weiter reduziert werden. Dies würde sich auch mit der typischen Saisonalität der Gewinnrevisionen, die im Sommer und Herbst gewöhnlich am stärksten sind, decken. Man darf aber nicht vergessen, dass Gewinne nominelle Zahlen sind und damit durch die hohe Inflation unterstützt werden. Das sieht man am deutlichen Umsatzwachstum der Unternehmen gegenüber dem Vorjahr. Zudem sind die Gewinne des Gesamtmarktes durch den aktuell sehr profitablen Energiesektor unterstützt. Es ist also nicht zu erwarten, dass Unternehmensgewinne um 10-20% einbrechen, wie es in den letzten Rezessionen der Fall war. Schaut man auf die Bewertung bei Aktien, erscheinen bei weiteren Gewinnreduktionen die USA anfälliger als Europa. Der US-Aktienmarkt bleibt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17 höher bewertet als andere Regionen und auch als im Schnitt der eigenen Historie. Europäische Aktien handeln nun auf Indexebene mit einem Abschlag von mehr als 30% gegenüber jenen aus den USA, dem höchsten Discount seit 2005. Gründe dafür gibt es viele, nicht zuletzt die regionale Nähe zu Putins Krieg. Zudem leidet Europa ebenso wie Japan als großer Nettoenergieimporteur stärker unter der Energiekrise. Diese macht Europa effektiv ärmer. Dies bedeutet aber auch, dass, wenn sich nicht alle eingepreisten Risiken für Europa materialisieren oder die Krise überwunden wird, relatives Aufholpotenzial für europäische Aktien besteht.
Bemühen wir nun einmal den Blick in die Vergangenheit. Eine Auswertung der US Bank Corp zufolge stieg der US-Aktienmarkt seit 1962 in den 6 Monaten nach einer Zwischenwahl im Durchschnitt um knapp 15%. Herr Mayer, deckt sich das mit Ihren Erwartungen für die Finanzmärkte oder ist die Ausgangssituation dieses Mal eine ganz andere?
Herr Newe, die Ausgangslage ist diesmal in der Tat eine ganz andere. Zwar lauern bis zum Jahresende viele politische Risiken, nicht nur die Zwischenwahlen in den USA am 8. November, sondern auch die Präsidentschaftswahl in China, Neuwahlen in Italien am 25. September oder Wahlen in Brasilien am 2. Oktober. Aber die dominierenden Themen dürften sein, ob es eine Rezession gibt, wie stark diese ausfällt, ob die Inflation ihren Hochpunkt findet und wie die Zentralbanken darauf reagieren. Die Märkte dürften insgesamt stärker makrogetrieben sein. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass eine nachhaltigere Aktienmarkterholung eher gegen Ende des Jahres möglich erscheint. Frühestens dann dürfte sich die Wirtschaft hinreichend abgeschwächt haben, sich in einer Rezession befinden und die nachlassende Nachfrage einen deutlicheren Rückgang der Inflation begünstigen. Erst dann dürften die Zentralbanken weniger falkenhaft agieren. Das Augenmerk der FED dürfte dabei insbesondere auf dem Arbeitsmarkt liegen, denn solange es noch immer nahezu doppelt so viele freie Stellen wie Arbeitslose gibt, ist die Gefahr einer deutlichen Lohninflation nicht gebannt. Bei weniger falkenhaften Signalen der Zentralbanken und mit Blick auf einen möglichen kräftigen Aufschwung heraus aus der Rezession im Laufe des Jahres 2023 dürften Anleger bei Aktien dann zuversichtlicher werden und Aktienmärkte sich erholen. Diese preisen ja üblicherweise die erwartete Entwicklung 6 bis 9 Monate im Voraus ein. Verbessert sich dann das Preismomentum und ist die Volatilität rückläufig, werden auch systematische Strategien wieder Aktien aufstocken, auch weil viele dieser Strategien zu Jahresbeginn neues Risikobudget erhalten. Zeitgleich dürften die nicht fundamentalen Anleger Aktien weiter kaufen. Zu nennen sind hier insbesondere Sparpläne und Aktienrückkäufe. Damit bleibt auch unsere Einschätzung von vor 3 Monaten unberührt, dass Aktien im zweiten Halbjahr dieses Jahres einen Boden bilden können. Zudem darf man nicht vergessen, dass es neben den viel diskutierten Abwärtsrisiken natürlich auch einige Aufwärtsrisiken gibt. Die Inflation könnte schneller und stärker fallen als gedacht. Die Wirtschaft könnte positiv überraschen. China könnte nach den Wahlen stärker stimulieren oder seine No-Covid-Policy aufgeben. Und selbst im Ukraine-Krieg könnte es Besserungen geben. Die jüngsten Erfolge bei der Gegenoffensive der Ukraine geben diesbezüglich etwas Hoffnung. Das bedeutet, obwohl die Ausgangslage in der Tat ganz anders ist, erscheint mir das Bild, dass die Aktienmärkte in den 6 Monaten nach den Zwischenwahlen, also effektiv in den 6 Monaten nach November, 15% zulegen, nicht unmöglich oder unwahrscheinlich.
Bei den vielen Faktoren ist es gut, dass Sie prinzipiell einen ganzheitlichen Ansatz in Ihrem Meinungsbildungsprozess verfolgen. Dabei beziehen Sie sich auf volkswirtschaftliche, fundamentale und technische Indikatoren. Welcher Indikator ist aktuell der wichtigste, um die Entwicklung an den Märkten zu antizipieren?
Herr Newe, wie bereits angesprochen, sind die Märkte derzeit sehr makrogetrieben. Die Impulse für die Märkte kommen vorwiegend aus der volkswirtschaftlichen Entwicklung, derzeit allen voran der Inflation und der Geldpolitik. Und der entscheidende Impuls für eine nachhaltige Erholung bei den Aktien wird aus meiner Sicht rückläufige Inflation und das Ende oder zumindest eine Pause bei den Zinsanhebungen angesichts schwacher Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten sein. Dann dürfte der Markt durch die verbleibende Schwächephase hindurchschauen und sich auf die Erholung am Ende der Rezession konzentrieren. Aber auch wenn die volkswirtschaftliche Ebene als Impulsgeber derzeit am bedeutendsten erscheint, spielen andere Faktoren wie Sentiment und Anlegerpositionierung eine sehr wichtige Rolle. Denn nur wenn der Markt die Schwächephase hinreichend eingepreist hat, kann der Anlegerfokus auf eine nachfolgende Erholung zu einer positiven Aktienmarktentwicklung führen. Und nur wenn Sentiment und Positionierung hinreichend pessimistisch sind, gibt es eine positive Reaktion, wenn absehbar, dass der wirtschaftliche Schmerz nachlässt. Das Positive ist, dass die meisten Marktteilnehmer in der Tat mit einer schwächeren Wirtschaft und weniger Gewinnwachstum rechnen und entsprechend vorsichtig positioniert sind. Auch die weit überwiegende Zahl der Banken ist noch sehr skeptisch und rät zur Vorsicht. Die vorsichtige Positionierung der Masse der Anleger und insbesondere die geringe Aktienquote systematischer Anlagestrategien begrenzt aus unserer Sicht die weitere Fallhöhe.
Lassen Sie uns zu guter Letzt noch einen Blick auf das große Ganze wagen. Wir befinden uns wohl in einem Regime von höheren Zinsen und einer anhaltenden höheren Inflationsrate im Vergleich zu den letzten Jahren. Mich interessiert, mit welchem historischen Regime die aktuelle Lage aus Ihrer Sicht am besten vergleichbar ist. Befinden wir uns vor einer längeren Phase der Stagflation wie in den USA in den 70er Jahren oder bietet der wirtschaftliche Aufschwung der 90er Jahre hier eine bessere Parallele?
Herr Newe, ich glaube, keine der beiden Zeiträume scheint exakt zu passen. Was aus meiner Sicht aber wichtig ist, ist zu erkennen, dass wir bei Rohstoffen auf der Angebotsseite mit längerfristigen Engpässen zu tun haben dürften. Dies gilt sowohl für Industriemetalle, die für die Energiewende unabdingbar sind, wie auch für fossile Brennstoffe. Die Eindämmung der Nachfrage über höhere Zinsen und folglich die erwarteten Rezessionen dürften die Rohstoffpreisentwicklung zwar beruhigen und zu rückläufiger Inflation führen, erholen sich die Wirtschaften danach aber wieder, dürften die Rohstoffpreise schnell wieder deutlich anziehen, denn das Angebot dürfte beschränkt bleiben. Dies dürfte zu erneutem Aufwärtsdruck bei der Inflation führen, der dann erneut von den Zentralbanken bekämpft werden muss. In den kommenden Jahren ist aus unserer Sicht damit nicht nur im Durchschnitt mit einer höheren Inflation als in der letzten Dekade zu rechnen, sondern auch mit einer erhöhten Inflationsvolatilität. Die Folge dürften stärkere und schnellere geldpolitische Zyklen und damit auch kürzere und erratischere Wirtschaftszyklen sein. Dieses Umfeld ist für Unternehmen und Anleger anspruchsvoll. Die Planungssicherheit bleibt grundsätzlich niedriger, was im Schnitt auf Wachstum und Bewertung lasten sollte. Dieses Umfeld ist in der Tat nicht ganz unähnlich den 60er und 70er Jahren.
Vielen Dank. Wir sind nun am Ende unseres Anlegerspezials und deshalb würde ich Sie, Herr Meyer, um eine letzte Einschätzung bitten. Was sollten unsere Hörer und Hörerinnen heute mitnehmen?
Angesichts der hohen Inflation priorisieren die Zentralbanken zunächst deren weitere Bekämpfung. Rezessionen in den USA und Europa scheinen unvermeidbar. Negative Gewinnrevisionen dürften während der Q3-Berichtssaison weitergehen und steigende Zinsen und der Liquiditätsentzug weiter auf den Aktienmärkten lasten. Zumindest in Europa preisen die Bewertungen jedoch schon viel Negatives ein. Der Abschlag gegenüber US-Aktien beträgt mittlerweile mehr als 30%. Auch die vorsichtige Positionierung vieler Anleger, insbesondere systematischer Anlagestrategien, dürfte das weitere Abwärtspotenzial limitieren. Aber erst mit deutlicher Abschwächung der Wirtschaft und rückläufiger Inflation gegen Ende dieses Jahres oder Anfang 2023 dürften die Zentralbanken weniger restriktiv agieren. Mit Blick auf eine Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr 2023 dürften Anleger dann optimistischer werden. Eine Aktienmarkterholung beginnend im vierten Quartal in das neue Jahr hinein scheint möglich. Für 2023 stehen die Zeichen dann gar nicht so schlecht, dass Multi-Asset-Anleger deutlich besser dastehen. Die Anleiherenditen sind das erste Mal seit mehreren Jahren deutlich im positiven Bereich und die Bewertungen bei Aktien sind merklich gesunken. Auch historisch spricht vieles dafür, denn schlechte Anlegerjahre wurden oftmals von sehr guten Jahren abgelöst. Kurzfristig dürfte der Markt weiterhin makro- und inflationsgetrieben und damit auch volatil bleiben. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger aktuell nicht mehr zu defensiv positioniert sein und im vierten Quartal wohl Schritt für Schritt mehr Risikopositionen aufbauen, bei breiter und globaler Diversifizierung. Eine deutliche Rohstoffposition macht dabei aus unserer Sicht weiter Sinn. Zum einen, um sich gegen eine doch nachhaltigere hohe Inflationsrate abzusichern, zum anderen, um am kommenden Superzyklus der Rohstoffe aufgrund der Energiewende zu partizipieren.
Meine Herren, wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Gerne, Herr Newe.
Gerne, Herr Newe.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Und wie immer gilt, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.